Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Ja, hallo, ich bin Eva Rossmann und schreibe ja schon wirklich lange Krimis und freue mich total heute auf dieses Gespräch und diesen Podcast, den wir im Grazer Parkhotel aufnehmen, das übrigens bei mir sogar in einem Buch vorkommt, weil ich es inzwischen einfach total mag. Das ist so eine angenehme Atmosphäre, naja, und ein Platz, wo man, glaube ich, auch sehr gut über Krimis plaudern kann.
Mit Eva Rossmann ist diesmal eine Autorin zu Gast, die schon lange auf meiner Wunschliste steht. Herzlich willkommen zu einer neuen und wieder einmal längeren Folge von Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Aber manchmal rennt eben einfach die Zeit davon. Mein Name ist Martina Steidl, ich bin Radiojournalistin und Moderatorin und lese auch leidenschaftlich gern. Und in diesem Podcast stelle ich euch die Menschen hinter den Büchern und ihre Geschichten vor. Ja, und Eva Rossmann ist einfach eine wirklich tolle Frau. Sie ist Verfassungsjuristin, hat als Journalistin, Radio- und Fernsehmoderatorin gearbeitet, war Mitinitiatorin des ersten österreichischen Frauenvolksbegehrens und ist nebenbei auch professionelle Köchin und widmet sich mittlerweile seit vielen Jahren ganz dem Schreiben. Und ganz top ihre Krimis rund um die Wiener Journalistin Mira Walensky und ihre bosnischstämmige Putzfrau und Freundin Vesna Greiner. Kurz nach unserem Gespräch in Graz Ende Juni im Rahmen des Fine Crime Festivals hat Eva auch den Fine Crime Award verliehen bekommen. Nicht ihre erste Auszeichnung und ganz bestimmt nicht die letzte. Gleich vorweg, nach dieser Folge besteht die Gefahr, dass man entweder sofort zum Kochlöffel greift oder einen Sardinienurlaub bucht oder auch beides. Eva lebt nämlich teils in Österreich, teils auf Sardinien. Klar, dass wir darüber geplaudert haben und viel übers Essen, denn mit dem Recherchieren nimmt es Eva Rossmann sehr ernst, weshalb sie schließlich auch die Ausbildung zur Köchin absolviert hat. Sorry also, wenn sich hier hin und wieder auch Kochtipps einschleichen. Eva erzählt auch viel über ihr neues Buch »Licht brennt«, das Ende August erscheint, inklusive spannender Insights zur Buchbranche. Weil es einfach sehr stimmig war, gibt's die gemütliche Kaffeehausatmosphäre im Parkhotel zu hören und Vogelgezwitscher im Hintergrund bietet dann der Buchtipp der Stadtbibliothek Graz mit Max Moser, den ich im Stadtpark erwischt habe, denn die Bibliothek war vor kurzem auch outdoor unterwegs. Max stellt ein Buch vor, das uns zum Indischen Ozean Ende des 18. Jahrhunderts führt und in die Welt der Freibeuter und Piraten entführt. Hört gerne rein, viel Spaß dabei. Ich bin auch sehr stolz und sehr aufgeregt, mit Eva Rossmann heute plaudern zu dürfen. Vielen Dank für deine Zeit. Eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die fragt mich schon lange, hast du bitte schon was mit der Eva Rossmann ausgemacht? Ein großer Fan auch von dir. Weil die hat ja auch extra kochen gelernt, sagt sie immer für ihre Bücher. Also liebe Christine, Grüße an dich. Sie ist heute bei mir, Eva Rossmann.
Ganz liebe Grüße, unbekannterweise.
Und hast du wirklich für deine Bücher kochen gelernt?
Professionell ja, so muss man sagen. Ja. Also ich habe immer total gern gekocht und daher, wie ich begonnen habe, diese Krimiserie zu schreiben rund um die Mira Walensky, war klar, das wird eine ihrer Eigenschaften, die borg ich ihr, dass sie einfach gerne kocht und gerne isst übrigens. Und so wird in jedem der Fälle gekocht und es ist halt einfach auch so, mein Gott, beim Kochen lässt sich gut nachdenken über das ein oder andere, was hier passiert ist, was sie reflektiert, was da jetzt gerade los ist im Krimi. Und sie hat natürlich auch die Chance, Leute einzukochen. Das heißt, wo redet man locker, mehr locker als bei einem Abendessen, bei einem schönen. Nicht? Also kocht sie was und lädt Leute ein und hofft auf die Art vielleicht auch das ein oder andere mehr rauszufinden.
Jetzt hast du aber tatsächlich professionell kochen gelernt. Das heißt, du hast so von Grund auf eine Kochlehre gemacht?
Ja, so ist es. Also dadurch, dass die Mira eben immer gekocht hat in den ersten Fällen schon, war es halt naheliegend, einen Gastronomiekrimi zu schreiben. Und mir war aber klar, also so gern ich koche und so gern ich essen gehe, wie es in einer Profiküche zugeht, das weiß ich nicht. Und ich recherchiere ja immer kräftig für meine Krimis und so habe ich dann einen Freund, der damals gerade im Weinviertel sein Lokal eröffnet hat, den habe ich dann gefragt und habe gesagt, Manfred, darf ich bei dir mitkochen? War ihm zuerst gar nicht so recht. Er hat gesagt, als Gast bist du mir viel lieber. Aber seine Frau hat mich dann angerufen und hat gesagt, pass auf, jetzt sind die zwei ausgefallen und heute hast du Chance.
Wir können Hilfe gebrauchen.
Genau. Und ich habe wirklich mein Messerset gepackt, das ich so als Hobbyköchin hatte, viel zu viele Messer übrigens, und bin dann in Buchingers Gasthaus zur alten Schule in der Nähe von Wolkersdorf in Riedenthal gefahren und habe gesagt, Manfred, da bin ich.
Und dann hast du wirklich angefangen vom Kartoffelschälen an.
Also na und ob. Na und ob, im Gegenteil. Von sogar. Der Pike also auf. Ich bin draufgekommen, oh Gott, ich kann ja nicht einmal richtig schneiden. Und habe dann gesagt, ich gehe an die Spülmaschine, da brauchst du wen. Das wäre ja hoffentlich noch schaffen. War aber gar nicht so einfach übrigens.
Auch also die Spülmaschine.
So ein Gastro-Spüler dauert nur 3 Minuten. Dann hast du unglaublich viel Geschirr und weißt nicht, wo das hinkehrt. Und das nächste wäre eigentlich schon da. Also ich habe mich wirklich hochgearbeitet, kann man sagen. Und habe dann auch, da war der Krimi schon längst geschrieben, ich bin geblieben, habe ich dann auch die Kochlehre eben tatsächlich abgeschlossen mit Prüfung und habe mit den anderen Lehrlingen, mit knackigen so irgendwas 40 oder so, habe ich dann die Lehrabschlussprüfung gemacht und bin seither staatlich geprüfte Köchin mit Lehrabschluss.
Sehr cool. Und was hilft jetzt wirklich beim Zwiebelschneiden gegen die tränenden Augen?
Gar nichts. Da muss man durch. Wirklich. Also es ist echt wurscht. Also es ist vielleicht in Spurenelementen, was weiß ich, wenn es
Mundatmung,
Brot essen. Beim Gescheitesten ist noch immer Brille aufsetzen. Also das geht noch am ehesten. Es sind halt einfach feine Tröpfchen. Und manche sind halt anfälliger und manche nicht. Und ja, dann stehst du halt einmal in der Küche und rährst und kannst dann vielleicht auch noch eine dramatische Aktion draus machen, wenn es gerade passt.
Alle Gefühle reinlassen, ja, genau, gerade ins Zwiebelschneiden.
Rein oder raus, also völlig wurscht.
Ja, also ich, Kochschule habe ich keine gemacht, ein bisschen bei meiner Mama, die auch sehr gut kocht. Da bin ich in die Palatschinken- und Spätzle-Schule gegangen und es sehr schwer getan. Und dann, wie meine Kinder gekommen sind, war das irgendwie so gängiges Menü. Und dann gesagt, bitte, jetzt bring mir endlich bei, wie man eine gescheite Palatschinke macht. Und ja, mittlerweile funktioniert das ganz gut. Das funktioniert jetzt ganz gut, ja. Und machst du nach wie vor Kochkurse, so nebenbei, so Spezialkurse vielleicht?
Eigentlich nicht. Also Kochkurse haben mich immer leicht genervt, weil ich immer so das Gefühl habe, die machen, die veranstalten sozusagen, sind meistens so Halbstar-Köche, die dringend noch etwas Kohle machen möchten. Und da stehen dann viel zu viele Menschen, die sehr unterschiedliches können, rum und starren auf den und seinen Assistenten, wie die was machen und dann darfst du irgendwas schnipseln. Ja, schneiden kann ich schon wahrscheinlich, oder ziemlich sicher schneller als die, ohne übertreiben zu wollen, weil ich habe sie wahrscheinlich viel mehr geschnitten als der ein oder andere Pseudostar in den letzten 10 Jahren. Ich lese viel. Also ich lese viel. Ich schaue übrigens auch keine Fernsehkochsendungen. Also die einzige, die ich jetzt richtig lustig gefunden habe, einmal per Zufall, ist Böhmi kocht mit dem Böhmermann. Der okay. Verarscht das großartig und hat irgendeinen Freund eingeladen, der hat dann Fischstäbchen gemacht.
Also die hohe Küche.
Und das war richtig lustig. Sie haben vor allem dabei auch Gescheites geredet. Und irgendwann einmal gab es einen, das hieß Silent Cooking, das hat mir auch noch ganz gut gefallen, er hat wenigstens nicht geschwätzt. Das, was richtige Profis wirklich extrem nervt, ist, wenn in der Küche gequatscht wird. Du tust was, du weißt, was du tust, du sprichst dich ganz kurz ab, da reicht oft ein Blick oder 3 Worte. Und es wird nicht ununterbrochen gequatscht und in diesen Kochsendungen wird so viel Blödsinn gequatscht. Also allein das, wenn du wirklich so zumindest ein Halbprofi bist, wie ich, ja eigentlich nervt das, find ich jetzt. Meine, ja. Sollen alle so, wie sie wollen, und es gibt Blöderes, was man sich anschauen kann, als kochen zu lernen oder Menschen zuzuschauen, wie sie kochen.
Hast du Kochbücher zu Hause? Ich finde sie einfach viele. Schön zum Anschauen.
Ganz, also ganz, eine ganze ganz Reihe, viele. Ja. Also ich habe, ich weiß jetzt gar nicht, 1, 2, 3, 4, also einmal 4 große Regalbretter voll auf alle Fälle auf der Seite und oben sind dann noch fremdsprachige, ja, keine Ahnung, also hunderte, wirklich tatsächlich ja. Hunderte Kochbücher. Ich liebe Kochbücher. Ich glaube nämlich auch, dass sie sehr viel über ein Land erzählen oder über einen Teil unserer Gesellschaft, der da gerade abgebildet wird. Und das mag ich ganz besonders. Also ich nehme sie nicht als 1:1 Anleitung oder ganz selten, aber ich lese unglaublich gern drinnen und schaue mir auch die Fotos total gern an, wie was auch stylt, obwohl ich weiß, dass ich es dann anders mache oder auch anders machen kann. Also das darf man nicht vergessen. Aber das hat schon was, auch wenn du dir jetzt die skandinavischen Kochbücher anschaust, die plötzlich so extrem reduziert waren, teilweise bis zum Wahnsinn, wenn du irgendeinen schwarzen Stein hast, auf dem 2 Pilze liegen und daneben irgendwas, das ausschaut wie das Zeug, das wir im Garten immer ausreißen, weil so ja dieses Moos ist. Nicht? Ja. Ich meine, soll ich das jetzt essen und dafür 400 € zahlen oder was? Alter, aber Es ist einfach so cool gemacht, es ist ein Kunstwerk. Und es erzählt dann in sich schon wieder was über Essen und unseren Zugang zu dem ganzen Thema, wo sich das auch hinentwickelt, nach den totalen Überspitzungen, dann wieder zurück zum Blanken, tatsächlich Blanken, und dann eigentlich schon wieder Wahnsinn. Ne?
Ja, spannend. Kochbücher kannst du dir ja selber auch schon auf die Fahnen heften, oder?
Ja, klar. Ja.
So, also das Essen, merke ich schon, nimmt einen großen Raum ein. Ich esse ja auch sehr gerne. War aber jetzt trotzdem dein beruflicher Plan, Autorin zu werden? Dass man mal zum Schreiben
kommt. Ich weiß nicht, ob man Autorin überhaupt als Beruf bezeichnen kann. Und ich weiß nicht, ob man das planen kann. Also ich glaube es eher nicht. Das, was bei mir klar war, ist, ich habe einfach immer Lust gehabt, mich zu erzählen oder etwas zu erzählen. Und seitdem ich 13, 14 war, habe ich daher auch geschrieben. Nicht ununterbrochen und nicht hauptsächlich, aber halt wie viele in diesem Teenageralter, dann, wenn ich mich nicht wohl gefühlt habe und unverstanden gefühlt habe, dann habe ich mich bei uns in einer relativ kleinen Wohnung unter das Waschbecken, das war ja alles nicht verbaut, sondern das Waschbecken in der Mini-Badezimmer zurückgezogen, habe mich da drunter gesetzt und habe geschrieben.
Ja, auch Tagebuch.
Nein, auch ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Also ich wollte dann immer gleich Geschichten erzählen. Mhm. Ich habe mich nicht für so interessant gehalten, dass ich jetzt ich über mich reflektiere, sondern ich habe mich da eher in eine andere Welt hineinversetzt.
Welche Geschichten waren das?
Ja, mein Gott, die üblichen. Also einen Teil eines romanartigen Dings geschrieben. Also, und da ging es natürlich um eine 13-, 14-Jährige, die völlig verkannt ist und die dann aber mit ihrer urtollen Freundin nach Südfrankreich fahren kann im Sommer. Und dort wird sie nicht nur schlank und schön, sondern hat auch dann total tolle Freunde und ich weiß gar nicht, was sie dann sonst da alles vorgehabt hat. Also so, wie man sich das Leben halt vorgestellt hat.
Ja, spannend. Gibt es diese Geschichten noch? Hast du da noch was aufgehoben?
Ganz wenig. Da habe ich geglaubt, das gibt es nicht mehr. Und das habe ich dann irgendwann wieder per Zufall gefunden. Da habe ich gedacht, bist du nachher. Ich habe eigentlich gar nicht so übel schreiben können für 13-, 14-Jährige, denke ich mir.
Ich glaube, man macht das heute
der
auch
Inhalt,
ganz gut.
Inhalt. Und jetzt wird es wieder passen. Also das ist Young
Adult. Ja, genau. Dann hol also, raus
da könnte
die Geschichten.
Ich das sofort, glaube ich, so ausschicken. Das wäre ziemlich genau.
War das erste Buch, das du dann veröffentlicht hast, war das auch schon ein Mira Walensky-Krimi?
Ich habe zuerst Sachbücher gemacht. Mhm. Also bei den Romanen, also bei der Belletristik, ja, da war der erste, der hieß Wahlkampf. Und der kam 1998 raus, wenn ich richtig bin. Ich bin mit Zahlen immer irrsinnig mies. Da habe ich einen Präsidentschaftswahlkampf aufgearbeitet, den ich, ja, oder ich habe viele erlebt als Journalistin. Ich war ja lange dann Journalistin. Und einen habe ich aber auch gemanagt, den von der Gertraud Knoll vor Urzeiten. Und wollte eigentlich wieder ein Sachbuch draus machen. Nämlich Wahlkampfmechanismen, da sind gerade die Spin-Doktoren aufgekommen, all das. Und während der Recherche habe ich mir dann plötzlich gedacht, na, das ist der Stoff für einen Krimi. Und so entstand dann der erste Krimi.
Ja, das zieht sich ja auch ein bisschen so wie ein roter Faden durch die Mira Walensky-Reihe. Du hast da schon immer Botschaften drinnen und möchtest da auch ein bisschen was vermitteln, oder?
Ja, also ich kann gar nicht anders. Das heißt also, ich lebe halt in unserer Zeit und ich recherchiere und bin neugierig und schaue zu. Und dann denke ich mir, ist es halt naheliegend, auch immer ein kleines Stückchen unserer Welt mit hineinzuflechten. Das heißt, es geht immer um ein mehr oder weniger gesellschaftspolitisches Thema, das ich versuche zu recherchieren und mitzuerzählen.
Der Mord rückt eigentlich fast ein bisschen in den Hintergrund.
Ja. Also ich bemühe mich sehr, dass ich es auch spannend mache und dass ich auch sozusagen einen ordentlichen Mord erzählen kann. Ja. Aber ich komme immer mehr drauf, dass ich eigentlich mich gar nicht so weit vom Journalistischen entfernt habe. Mir geht es schon in erster Linie darum, ein bisschen was über ein kleines Stück Welt zu erzählen. Und da spitze ich halt zu bis aufs Äußerste, das heißt bis meistens auf Leben und Tod. Es gibt ja einen Mira Walensky-Band zum Beispiel, da kommt gar kein Mord vor. Ist interessanterweise so gut wie niemandem aufgefallen. Und in meinem neuesten Kunstgeschichten.
Wer ist da jetzt eigentlich gestorben?
Also Sauerei, Betrug, da gibt es gar keine Leiche. Oh, da trägen sie alle über alles auf, können sie beschweren. Ja, die Rossmann, nicht einmal eine Leiche gibt sie uns für 22,50.
Im Vorjahr hast du ja kulinarische Kurzkrimis serviert. Wer fastet, stirbt länger. Das war auch garniert mit Rezepten. War das so ein Buch ganz nach deinem Geschmack mal zu gestalten?
Ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Allein beim Titel Wer fastet, stirbt länger kann man wahrscheinlich schon erkennen, dass nicht alles todernst war. Da gibt es übrigens in 4 der 8 Geschichten überhaupt auch keinen Mord. Das ist spannend. Aber dafür wird viel gekocht und es wird halt über unterschiedliche Facetten der Kulinarik erzählt. Da hast du ja alles. Einerseits die Selbstoptimierer. Nicht? Also die jetzt sagen, am besten nach 16 Uhr nichts mehr essen. Und das Schlafzimmer muss kalt sein. Also hungrig kalt ins Bett gehen, wie lang will ich dann leben? Also ich weiß es nicht. Darf
macht
man?
Keinen Spaß.
Wenn man das möchte, soll man. Nur die Leute, die ich kenne, die es wirklich tun, schauen nicht lustig aus. Also ehrlich gestanden.
Nein, es macht nicht Laune, hungrig zu sein. Andererseits,
auf einem anderen Spektrum hast du natürlich die nicht mehr wissen, was sie in sich reinfressen sollen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Nicht? Also es kommt auch so einer vor. Das ist ein Anwalt, der mal echt fesch war, mit italienischen Wurzeln, leichter Mafia-Geruch. Die Frauen sind ihm in Wien nachgelaufen und er hat auch keine weggestoßen. Nicht? Und jetzt, was ist? Er ist einfach nur unendlich fett. Ja, und das so steigt, das hat auch ein Einstieg in deine Geschichte. Und dann erzähle ich über Sardinien natürlich, wo ich ja teilweise lebe. Und da kannst du nicht nur übers Meer erzählen, da gibt es eine Geschichte drinnen, die heißt Die Rache des Oktopus.
Oh.
Und sind ja ganz gescheite Viecher, aber er hatte Unterstützung.
Auch schmackhafte Viecher.
Ja, auch gute. Oh ja, ich esse. Also eine ganz liebe Freundin von mir sagt, Oktopus darf man nicht essen, die sind einfach so hochsensible Lebewesen und so. Ich verstehe sie total irgendwie, aber echt schlechtes Gewissen manchmal jetzt schon. Aber boah, Oktopus schmeckt schon gut.
Das kannst du auch selber zubereiten.
Ja, klar.
Oktopus, okay.
Das ist ja auch sowas, ach Gott, na, wenn ich denke, jetzt kann jeder Oktopus zubereiten, weil du kriegst diese ganzen Teile eingeschweißt und totgekocht. Also du kannst sie kaufen, ist nicht ganz billig, aber die sind schon wirklich, man kann auch sagen, sie sind zart. Die brauchst du nur in die Pfanne legen und heiß braten, ganz kurz, Olivenöl, ein bisschen Knoblauch, ein paar Kräuter und die Leute knien nieder davor. Aber eigentlich ist es Oktopus-Gatsch, weil die ganze Struktur kaputt ist. Und den muss man schon kochen oder ganz kurz machen, ganz klein schneiden und ganz kurz machen. Das ist überhaupt vor allem für Tintenfische eines der besten Rezepte. 30 Sekunden in kochendes Wasser wieder raus, die sind zartest.
Mhm. Ja, spannend. Wenn du so davon schwärmst, könnte ich mich vielleicht überreden lassen, weil grundsätzlich bin ich kein Fan davon.
Ja, es ist voll easy nämlich also und super gut. Also ja, mag ich.
Wir sind schon wieder beim Essen, also, gell?
Wir sind Oktopus, ich mag ihn in jeder Form.
Wir kommen auch nochmal aber jetzt zurück auf deine Bücher. Vorher gibt es noch den Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz. Der August-Buchtipp, der kommt einmal mehr von Max Moser von der Stadtbibliothek Graz und wir haben es uns da gemütlich gemacht. Das ist eine Freiluftaufnahme im Stadtpark, denn ihr seid mit der Bibliothek ja auch outdoor unterwegs im Sommer, Max.
Genau, unter dem Titel Lesespaß im Freien haben wir eine Pop-Up-Bibliothek heuer zum ersten Mal, mit der wir im Stadtpark, im Augarten und in 2 Bädern in Graz sind. Und dort bringen wir das Lesen dorthin, wo die Leute vielleicht nicht im ersten Moment erwarten.
Das ist eine sehr coole Aktion. Kommen wir jetzt zu deinem Buch. Wir haben schon ein bisschen gelacht und gerätselt und du hast schon geübt. Autorentitel sind diesmal nicht ganz einfach, aber was ich dazu sagen kann, es ist ein historischer Roman.
Genau, ich habe mitgebracht Robert Surcouf, Der Tiger des Indischen Ozeans von Mac Pilon. Es ist ein deutscher Autor und der schreibt historische Romane, sehr gut recherchierte historische Romane, aber sie sind nicht so trocken wie sonst manchmal historische Romane, sondern wirklich flüssig zum Lesen und man taucht so richtig in die Geschichte ein und möchte dann auch gerne zu diesen Orten reisen, wo diese Geschichten stattfinden.
Wo findet diese Geschichte statt?
Diese Geschichte findet statt einerseits in Frankreich. Surcouf hat Napoleon persönlich gekannt, hat für Napoleon gearbeitet, aber auch ganz viel im Indischen Ozean, Île-de-France, das heutige Mauritius. Und das sind natürlich paradiesische Orte, vor allem jetzt in der Urlaubszeit.
Und das kann man so richtig miterleben im Buch auch, diese paradiesischen Orte und Geschichte dazu.
Genau, also was dieses Buch so besonders toll macht, ist einerseits, dass man so geschichtlich eintaucht in die Orte, in die Zeit damals und dass man auch so Zusammenhänge entdeckt. Warum hat es zum Beispiel einen großen Einfluss, dass unter Napoleon die Offiziere, alle adlig in der Marine, geköpft wurden? Und wieso hat das den Engländern so in die Hände gespielt?
Also auch pikante historische Details, du hast schon erwähnt, das Buch ist gut recherchiert. Ist es ein Begleitroman zur Geschichte Napoleons?
Es stellt schon Surcouf in den Mittelpunkt, aber er begegnet in seinem Leben immer wieder Napoleon und man erlebt diese napoleonische Geschichte aus einem ganz einem anderen Blickwinkel, als man aus der Schule kennt. Der kleine Mann, wie man aus der Schule kennt, und dort fast nahbar ist er in diesem Buch. Man hat immer das Gefühl, man taucht so ein und ist dabei.
Und dieser Surcouf ist jetzt wer? Vielleicht kannst du den Protagonisten ein bisschen beschreiben.
Das ist ein französischer Kauffahrer, der als Kossar, also mit einem Kaperbrief, offiziell als Berat für die Franzosen arbeiten durfte und vor allem im Indischen Ozean auf die Jagd ging nach Schiffen der East Indian Company, vor allem der Engländer, dem Erzfeind von Frankreich zu dieser Zeit.
Robert Surcouf, der Tiger des Indischen Ozeans, habe ich das jetzt richtig gesagt?
Ja, genau.
Vielen Dank für diese Empfehlung des historischen Romans. Danke, Max.
Dankeschön.
Zurück zum Krimi-Schreiben vielleicht an sich. Du hast ja schon erzählt, es stirbt gar nicht immer jemand bei dir. Worüber musst du denn eigentlich noch am meisten nachdenken? Also vielleicht, wenn es jetzt ein Opfer gibt, wer ist das Opfer oder wer ist der Täter? Wie baust du das auf? Wie entstehen deine Krimis?
Also ich komme immer vom Thema her, was immer passend ist. Mhm. Also mich interessieren pro Jahr so 2-3 Themen, wo ich mir denke, eigentlich würde ich da gern mehr wissen. Die Recherche wird mich interessieren. Und dann überlege ich mal, könnte das ein Mira Walensky-Krimi werden oder könnte das auch ein anderer Roman werden einmal. Ich bin ja nicht total nur auf die Serie fixiert. Und wenn ich sage, ja, das passt mir, dann fange ich an zu recherchieren. Und während der Recherche, die teilweise, je nachdem, man halt sehr ausführlich sein kann oder dann auch mal weniger, das dauert oft auch 2-3 Monate, bei gewissen übrigens noch viel länger. Also ich habe jetzt, der nächste Krimi hat im weitesten Sinn mit der Buchbranche zu tun, da musste ich erst Zugänge suchen. Mhm. So nah ich dran bin oder gerade weil ich so nah dran bin, habe ich vieles erfragen müssen, vieles herausgefunden. Da habe ich dann ein anderes, nämlich diesen Kurzgeschichtenband vorgezogen, damit ich mehr Zeit habe. Aber jedenfalls, ich fange an, einmal zu recherchieren. Und in der Recherche kommen mir dann Ideen, so eine Figur könnte mitspielen, so eine Figur. Dann kann es passieren, dass ich schon denke, ja, das könnte Opfer, das könnte Täterin sein. Wobei es bei mir ja so ist, so hundertprozentig schwarz und weiß und gute und böse gibt es nicht. Das heißt, in der zweiten Phase, wo ich dann einen Handlungsfaden baue, kann es schon mal passieren, dass das Opfer zur Täterin und umgekehrt wird. Mhm, okay. Also passt in dem Fall auch ganz gut, weil Menschen haben verschiedene Seiten. Ich sage nicht, dass jeder jetzt potenzieller Mörder ist. Ist heute für ein Blödsinn eigentlich. Glaube ich nicht. Aber ja, wir haben schon ein bisschen was Mörderisches. Und böse oder böse gewordene Menschen haben schon auch gute Anteile. Und manchmal mischt sich das dann durch und es kommt was Neues raus, sagen wir mal so. Das ist einfach so ein Prozess. Wenn ich den Handlungsfaden mache, also dass ich da halt Kapitel für Kapitel wirklich versuche zu skizzieren und da muss ich sehr konzentriert daran arbeiten, dass die Technik passt, sagen wir mal so. Also ich schreibe doch recht klassische Krimis und da braucht es einen Spannungsaufbau. Da muss ich die Figuren rechtzeitig einführen. Da muss ich mir überlegen, wie viele Figuren sind tragbar. Und dann passiert mir meistens was völlig Seltsames. Ich gebe den Figuren viel mehr Biografie, als sie fürs Buch bräuchten. Also ich kenne zum Schluss ihre Lebensgeschichte, obwohl sie überhaupt nicht vorkommt. Aber das brauche ich offenbar für mich und im Hirn, um sie plastisch werden zu lassen, so dass sie halt dann, wenn ich schreibe, und ich schreibe sehr gern Dialoge, dann teilweise wirklich miteinander reden können. Und sie machen das nicht von sich aus, nein, das schreibe schon ich. Also schön wäre es, wenn ich dann nur mehr sozusagen die bin, die notieren muss. Aber es soll dann schon eine gewisse Selbstverständlichkeit kriegen. Mich fragen ja oft Leute, wie schreibst du und wie könnte ich schreiben? Sage ich, wie du schreibst, kann ich da nicht sagen. Wie ich schreibe, kann ich da relativ genau erzählen. Und es gibt kein richtig und falsch und das ist ja auch so schön. Ich kenne einen sehr guten Autor, der sagt, er schreibt eine Seite pro Tag und die schaut er sich ganz genau an. Und dann will er aber nichts mehr davon wissen. Er will nicht mehr viel überarbeiten. Er liest es vielleicht noch ein zweites Mal und dann weg damit. Tschüss.
Und wie handelst du das?
Hast
du Schreiblimits oder setzt du dir Schreiblimits?
Mit meinem Handlungsfaden fange ich dann wirklich an, wo ich das skizziert habe. Schreibe sehr intensiv die erste Fassung. Also da tue ich wirklich nichts anderes, mache mir keine Termine aus, gar nichts, bis das mal durch ist. Oder maximal in zwei Teilen, wenn zwischendurch halt was ist, was ich nicht verschieben kann. Und das ist halt dann sozusagen so ein, zwei, drei Monate, jetzt vor allem in Sardinien, wo ich dann im Winter vor allem sitze und einfach schreib, bis ich wirklich halb blöd im Schädel bin. Und dann fängt eine ganz intensive Zeit der Überarbeitung an. Ja. Also ich kann gar nicht anders. Der Verlag sitzt da meistens schon in den Startlöchern und sagt, Eva, kannst du uns nicht, du weißt, wir geben es nicht raus, bitte lass uns wirklich, bei dir ist das ja eh immer gleich so gut. Und du sagst, nein, ich muss das ein paar Mal gelesen haben, weil sich wieder was anderes ergibt. Weil durchs Erzählen hast du plötzlich hinten dann das Gefühl, am Vorn muss da schon was anderes sein. Oder du musst einmal nachschauen, ob das eh zusammenpasst. Nicht? Ich meine, jetzt ist ja doch ein ganzes Buch.
Also sehr akribisch.
Ja, und ich brauche das auch für mich und die Bücher brauchen es auch, natürlich. Ich meine, jetzt, ich möchte nicht, dass meine erste Version irgendjemand liest oder dass das irgendwo erscheint. Auch wenn sich manche Bücher inzwischen leider so lesen, als hätte jemand die erste Version einfach, ja, ich weiß nicht, veröffentlicht. Das sind unterschiedlichsten Genres übrigens. Nein, ich brauche da viel Zeit und... Ich rede auch jetzt so drüber, weil ich gerade jetzt eben den nächsten Roman abgeschlossen habe. Wie gesagt, jetzt bei unserem Gespräch vorgestern. Ja.
Also, ja. Hast du, also jetzt bist du wirklich schon lange auch im Geschäft, hast du so, ja, ich weiß nicht, anfangs Fehler gemacht als Autorin oder wenn du jetzt zurückdenkst, das hätte ich vielleicht nicht so machen sollen?
Beim Schreiben würde ich sagen, ist es einfach für mich wichtig, genau zu sein, mir die Zeit zu nehmen, das Sitzfleisch zu haben, das ich an sich ja nicht habe, aber wirklich auch Respekt davor, dass das Zeug dann einmal wirklich zwischen zwei Buchdeckeln ist und dass es von Menschen gelesen wird, die ihre Zeit dafür opfern. Das muss daher, finde ich, so gut wie möglich sein. Ne? Ja. Mehr kann ich ja nicht, aber so gut wie möglich. Nein, ich glaube, das habe ich von Anfang an gemacht, nur ich hoffe, dass ich halt besser geworden bin. Nicht? Das hofft halt immer, wenn du was tust, das ist eh ganz naheliegend. Hofft jede Lehrerin, dass was dazu lernt und hoffe ich beim Schreiben, dass ich was dazu lerne. Es ist nichts anderes. Bei der Vermarktung sozusagen gibt es natürlich einfach verschiedene Wege. Bei mir war es immer so, dadurch, dass es ja nicht... dass ich nicht nur geschrieben habe, sondern dass ich aus dem Journalismus rausgekommen bin, eigentlich zuerst Juristin war und eh im Bundeskanzleramt gearbeitet habe, aber mein Gott, ewig her, aber dann halt lang Journalistin war und recht erfolgreich, dass ich mir das freie Schreiben selber ausgesucht habe. Und ich habe es mir ausgesucht, weil ich auf diese Art, so wie ich möchte, erzählen kann. Und damit war es für mich klar, ich hätte gerne einen Verlag, der mich nicht einschränkt. Ich würde es hören. Ich habe dann bei Folio, einem unabhängigen Verlag, wo ich beide Verlagschefs natürlich sehr gut kenne und wirklich befreundet bin inzwischen über Jahre, genau richtigen Partner gefunden. Die sind einerseits professionell, haben ein sehr gutes Programm immer und auf der anderen Seite lassen sie mich tun. Da hätte es natürlich den Weg gegeben, auch gerade nachdem schon die ersten Bücher für österreichische Verhältnisse, nicht mehr, aber für österreichische Verhältnisse relativ erfolgreich waren, zum deutschen Publikumsverlag zu wechseln, also einem der großen Konzernverlage oder der vielen, die in einem Konzern daheim sind, wie bei Random House. Bin auch einige Male gefragt worden, also habe da keinen Agenten gebraucht, die hätten mich selbst geholt. Wäre ich dort gelandet, hätte ich wahrscheinlich doch deutlich mehr Bücher verkauft. Ob ich noch immer so Freude hätte am Schreiben und ob ich die Serie noch machen würde, und eigentlich bei allen Zweifeln dann doch schon recht genau weiß, was ich will. Nämlich immer wieder ein anderes kleines Stückchen unserer Welt zu erzählen. Das weiß ich nicht. Das kannst du nicht sagen, da kannst du nicht richtig oder falsch sagen. Manchmal denke ich mir schon, bin ich blöd, dass ich nicht zu einem von den Großen gegangen bin, mit der ganzen Werbemaschinerie und ich bin jetzt eine noch dazu, die recht realistisch ist, ich kann auch verhandeln. Das heißt, also, die können mir nicht das Blei vom Himmel erzählen und ich würde ihnen bei nichts reinfallen und würde sagen, pass auf, so und nicht weiter.
Ja, als Juristin ist das sicher eine gute Basis.
Also, ja, also ich bin jetzt nicht so, aber also ich glaube, ich bin so freier, und auch glücklicher. Und ich habe das große auch Glück gehabt, dass ich halt wirklich davon trotzdem leben kann. Nicht? Kann schon sein, dass ich einmal sonst ein bisschen reicher geworden wäre. Ob ich es geblieben wäre, ist halt auch immer die Frage. Nicht? Bei so einem großen Verlagshaus bist du auch schnell wieder weg. Ja, da kommt ja ununterbrochen was nach. Und auch die Branche wird grauenvoll schnell. Nicht? Bücher sind nichts mehr sozusagen im Verkauf für die Ewigkeit. Da zählen ein paar Wochen oft manchmal nur mehr,
was schräg ist. Heiß umkämpft.
Ich will, dass mein Zeug, und sei es von wenigen Menschen, auch noch viel später mal gelesen wird. Oder dass sie zumindest finden, ah, das ist, hat eine interessante Perspektive. Und wenn es nicht so ist, werde ich es auch nicht merken. Mein Gott.
Wir treffen uns heute in Graz. Du bist ja auch hier geboren, bist aber nicht geblieben. Du pendelst heute zwischen dem Weinviertel und Sardinien, hast du schon erzählt auch. Wie viel Zeit verbringst du wo?
Ich messe das ja nicht. Zeit zu messen kommt mir sowieso immer komisch vor. Übrigens auch ein Luxus, den man sich als Autorin, außer bei Lesungen natürlich, am ehesten leisten kann. Das nicht so genau. Die Hälfte der Zeit bin ich circa im Weinviertel, im südlichen Weinviertel in Auerstal und die Hälfte der Zeit bin ich in Sardinien. Und das stimmt natürlich nicht, weil zwischendurch bin ich immer wieder in Graz, weil meine ganze Family da ist und ich bin natürlich auf Lesetour viel unterwegs. Aber so circa, mein Gott, also so es teilt sich auf. Und ich habe das gern. Also ich finde es fein, wenn man verschiedene und auch unterschiedliche Plätze hat, an dem man Unterschiedliches sieht.
Du bist auf Sardinien dann gekommen, wie bist du dort gelandet? War das so mal ein Urlaub und dann gedacht, ich bleibe jetzt hier?
Nein. Es ist, also wir waren immer viel in Italien. Das habe ich der Mira, meiner Figur, ja auch geborgt. Die ist viel im Veneto gewesen und es war immer so eine Sehnsuchtslandschaft. Ich war mit meinem Mann viel im Veneto zuerst, dann auch in Süditalien teilweise. Und ich bin nach Sardinien, es war eine der letzten Regionen, die wir nicht kannten. Und ich bin zu einem Literaturfestival eingeladen worden. Also als mein erstes Buch auf Italienisch übersetzt worden ist, haben die das irgendwie mitgekriegt und haben mich eingeladen zu einem wirklich tollen Literaturfestival mitten in den sardischen Bergen in Gavoi, Isola delle Storie. Und da kommen an die 30.000 Leute über ein Wochenende hin. Wow. Das ganze Bergstädtchen wird geflutet, wird an unterschiedlichsten Plätzen bespielt. Und zwar wirklich von zeitgenössischer Lyrik bis hin zu den ganzen großen Mafia-Sachbüchern, bis hin halt zu Thriller und Crime und natürlich Belletristik jeder Form. Und da wird auch viel diskutiert und international. Richtig toll. Und ich war begeistert. Und da hatten wir natürlich vorher noch einen Urlaub gemacht und ich habe gesagt, pass auf, nächstes Jahr sind wir wieder da. Wir können mich natürlich nicht jedes Jahr einladen, ganz klar. Aber wir kommen als Gäste und die haben sofort gesagt, ihr seid unsere Freunde und ihr kriegt den super Festivalpass für alle Mitarbeitenden und wann immer ihr kommt. Wir waren dann jedes Jahr dort, haben immer jedes Jahr noch mehr Urlaub rundum und meistens schon zweimal im Jahr gemacht. Und dann hat uns ein Haus gefunden. Wir wollten uns nie was kaufen, also haben wir gesagt, nicht festlegen. Wir sind Menschen, die sind gern unterwegs, die schauen sich die Welt gern an. Ein zweites Haus ist nicht nur spießig, sondern auch irgendwie, es bindet. Ne?
Ja, das stimmt.
Und dann war es aber wirklich so, wir haben das eine Woche nicht ausgesprochen, haben uns nur umschlichen und haben gesagt, nachdem wir wissen, das wäre jetzt auch zu verkaufen, vielleicht sollten wir doch fragen. Es war einfach perfekt, also für uns perfekt und ich bereue es nicht. Also,
ja, fein. Ich kenne es bis jetzt leider nur von Bildern, Sardinien, aber irgendwann wird es uns hoffentlich auch mal hin verschlagen. Ja. Italien an sich mag ich sehr gern. Was hast du schon von den Italienern, von den Menschen in Italien übernommen?
Ich glaube sowieso nicht, dass es so die Italiener, Italienerinnen und so gibt. Und abgesehen davon, dass in Sardinien eh wieder alles anders ist. Das, was ich versuche zu übernehmen, ist schon, was sie öfter sagen als wir, ist sowas wie tranquillo, also Ruhe. Wenn irgendwas ist und hektisch wieder ist, dann sagst du, hey, komm, con calma. langsamer. Also so irgendwie so mit Ruhe. Ein bisschen aufschalten und sagen, ja, ist das jetzt alles so hektisch wichtig? Oder können wir das auch in aller Ruhe machen? Ja. Egal, ob es um Aufregung geht oder um was ganz schnell erledigen müssen. Das ist ein bisschen mehr tranquiller. Das gefällt mir schon sehr gut. Und kochmäßig habe ich von Ihnen eine der großartigsten Sachen gelernt, die eigentlich jeder kennt, aber nie wahrnimmt, finde ich.
Nämlich?
Die Minestrone Sarda. Dass du einfach die Sachen, vor allem Gemüse, aber auch Fleisch oder sonst was, das nimmst, was gerade da ist oder was du gerade im Kühlschrank hast oder was du gerade im Garten hast und daraus was zusammenbastelst. Also das ist so typisch sardisch, du nimmst, was da ist und machst was draus. Und das hat nichts mit dieser grauslichen Minestrone übrigens zu tun, die ich als Kind so gehasst habe, wo so eine Wassersuppe, in der dann so Reiskörner noch geschwommen sind und irgendwelche und armen Gemüseteile. Genau, so Tiefkühlgemüse. Also wow, das habe ich gehasst. Das ist ein Hauptgericht, das ist immer Pasta drinnen, ist immer irgendeine Art von Bohnen oder von Kichererbsen drinnen, also immer Gemüse drinnen, ab und zu ein kleines Stück Fleisch, da kommt noch Pecorino drüber, Kräuter natürlich, also spielt übrigens ja in einem Kurzkrimi Sachen ziemlich.
Ja, ich kriege gleich Hunger, ich hoffe, jetzt hört man dann nicht meinen Bauch knurren übers Mikro. Ich würde sehr gerne noch ein Spiel mit dir spielen, das heißt das letzte Mal. Und zwar würde mich interessieren, was war deine letzte Google-Suche?
Meine letzte Google-Suche war gerade oben am Zimmer, weil mein Mann eine neue Kreditkarte hat und das soll ich ihm auf die Uhr spielen, damit er mit der Uhr bezahlen kann. Und für die ganzen technischen Sachen bin ich zuständig.
Hast du eigentlich auch noch Lexika zu Hause? Ich erinnere mich als Kind, wir haben da wirklich auch die Reihen gehabt mit den Lexika, die natürlich nach ein paar Jahren nicht mehr aktuell waren.
Nein, ich hab eine ganze Reihe von Lexika, natürlich von früher zum Großteil, aber auch Speziallexika. Es gibt zum Beispiel tolle Lexika über Frauengeschichte, aber auch klassische Lexika. Es ist so schön reinzuschauen und gewiss, es ist absolut zeitlos. Andererseits muss ich ja sagen, ich bin ja technikaffin. Und da gäbe es, könnte man eine ganze Podcast-Serie machen natürlich, was künstliche Intelligenz ist, nicht können darf. Aber geschwind zu recherchieren, Fakten, nicht Feeling, nicht Meinung, das ist alles fürchterlich, aber Fakten. Mhm. Was für ein Wetter war vor 2 Jahren am 1. April in Börtschach am Wörthersee?
Da kriegt man dann die Antwort. Ja.
Ich mache dann immer noch einen Gegencheck trotzdem, weil ich eben nicht traue, der Journalistin das gelernt habe. Aber da kommst du dann drauf, super, das kann man in 3 Sekunden sagen, wie das Wetter war. Eine große Rechenmaschine, die vieles zusammenfasst, Spitzenklasse. Alles andere, sehr problematisch,
mit Vorsicht zu genießen,
falsch noch, und dann sehr problematisch werden, wenn es zum Beispiel um Kriegsentscheidungen geht. Ne?
Ja.
Oder Angriffsentscheidungen. Ja. Super, man kann sie toll abputzen.
Wann hast du das letzte Mal etwas verloren und vielleicht auch wieder gefunden?
Das wird wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, das verdränge ich sofort, das verliere ich im Gedächtnis. Ich verliere nicht viel, aber ab und zu. Doch, meine Berechtigung. Gestern, ja, bevor wir nach Graz gefahren sind. Ich habe meine Berechtigungskarte für den Zugang zum Altstoffsammelzentrum im Weinviertel verloren. Das ist katastrophal, weil ich wollte geschwind noch eine Menge abgeben. Und du kommst nur mit dieser blöden Karte rein, weil da ist kein Mensch mehr. Aber sonst ist es ganz praktisch. Jetzt musste ich woanders hinfahren und mir so eine Berechtigungskarte ausstellen lassen. Und die haben gesagt, das passiert dauernd.
Wann hast du das letzte Mal herzhaft gelacht?
Jetzt gerade. Zum ganzen Podcast.
Wann hast du die Zeit vergessen?
Ach, das passiert mir häufig. Also Zeit vergessen, da bin ich relativ gut. Dass ich mir einfach wunder, wie spät es schon ist. Kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil es mir eigentlich dauernd passiert. Also
auch beim Schreiben? Gibst du da manchmal so rein?
Ja, also dass ich mich wundere, wie spät es schon ist, oder dass ich eigentlich jetzt denke, oh verdammt, jetzt sollte ich wirklich aufstehen und kochen oder irgend sowas um 7:30 am Abend wie meistens, das kann man sehr gut passieren. Aber ansonsten ist also Zeit vergessen, gehört zu meinem Alltag teilweise. Also obwohl ich ein pünktlicher Mensch bin. Oder vielleicht gerade deswegen. Also wenn ich Termine habe, das ist bei mir alles ordentlich aufgeschrieben, damit ich es ja nicht vergesse, weil das halte ich für extrem unhöflich. Aber alles andere, da bin ich übrigens dann sehr italienisch und sehr sardisch, das sollte man fließen lassen.
Und wann hast du das letzte Mal um Hilfe gebeten? Eine Person, nicht bei Google nachgefragt.
für Google häufiger. Weiß ich jetzt gar nicht. Also ein lieber Freund, der Manfred Buchinger, bei dem ich kochen gelernt habe, sagt, kritisiert mich dafür, dass er sagt immer, du willst immer alles selber machen. Du fragst nie, wann man dir helfen soll. Da ist ein bisschen was dran vielleicht, warum auch immer. Aber ich frage natürlich immer wieder irgendwas. Nur jetzt, oh, siehst du, komisch, vielleicht ist das psychologisch doch so, oh Gott.
Ja, vielleicht will man niemanden belasten mit einem Problem, das man gerade hat.
Ja, oder denkt man, ach Gott, jetzt, das kannst du ja wohl selber lösen. Also ich glaube ja eigentlich, dass man häufiger um Hilfe bitten sollte. Wir sind alle nicht so toll und so stark. Und manchmal ist es schlicht praktischer, weil wer andere was besser kann als man selbst. Ne?
Muss man also, dann auch zugestehen, ja, dass manche sich besser in gewissen Sachen auskennen.
Ja, da
oder?
Muss ich wahrscheinlich eh noch arbeiten.
Du hast schon über dein neues Buch kurz gesprochen. Es wird Licht brennt heißen und erscheint Ende August, glaube ich.
Gell? Ja.
Das Thema hast du auch schon erwähnt, da geht es um die Buchbranche. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was für dich da auch neu war, was du vielleicht beim Recherchieren herausgefunden hast?
Ich hatte einfach Lust drauf, über unsere wunderschöne, verrückte und trotzdem stark mit unserer Zeit verbundene natürlich Branche und auch ihre Probleme zu schreiben. Das ist ein schwieriges Thema, wenn du über die eigene Branche schreibst. Und ich habe es dann so angelegt, dass im Mittelpunkt steht ein Traditionsverlag mit wirklich hohem Renommee, nicht besonders groß, aber in dem in Wien seit 1926 Bücher erscheinen. Die sind in einem wunderschönen alten Gründerzeithaus noch untergebracht, hatten so alles diese Verlegerfamilie, alles diese Sachen. Und seit der Zeit brennt dort auch jede Nacht Licht, so als Zeichen der Erkenntnis, der Hoffnung, auch in finsteren Zeiten die Literatur bringen kann. Und dieser Verlag steht jetzt vor dem Aus. Und der Verleger hat noch eine Idee. Er kennt nämlich von früher eine der TV-Ikonen Amerikas, also eine der mit den Talkshows auf NBC mit den höchsten Einschaltquoten, die hat sich, hat er gelesen, an den Wörthersee zurückgezogen und will dort aber nur mehr in Ruhe leben. Und er fährt zu ihr und versucht sie zu überzeugen, ihre Biografie zu veröffentlichen bei ihm. Und die will aber wirklich alles andere als ihre blöde Biografie veröffentlichen. Sie will nicht. Sie sagt, sie will ihre Ruhe, sie will aufs Wasser schauen. Das ist ihr Ding jetzt und sie will nicht. Stellt sich dann raus, dass ihr Lebenslauf, vielleicht nicht ganz so war wie das, was in Amerika veröffentlicht wurde. Und daraus entspinnt sich dann diese ganze Handlung. Und da habe ich halt viel auch über die, führt uns auch bis nach Frankfurt zur Buchmesse unter anderem. Ich habe dann viel recherchiert und bin selbst, also ich bin zum Beispiel immer absurd. Ich gelte ja als Bestseller-Autorin. Ja, das bist, wenn du irgendwann in einer der vielen Bestsellerlisten drinnen stehst. Ne? Dann stimmt es auch tatsächlich. Irgendwo stehe ich immer noch drinnen. Früher viel mehr als jetzt, weil halt auch die Konkurrenz und Anführungszeichen viel dichter geworden ist. Aber ich habe immer gedacht, bitte? Da gibt es Bücher, denke ich mir, das gibt's nicht, dass die jetzt in einer Bestenliste oder Bestsellerliste ganz vorne sind. Und habe dann schon, gebe ich zu, mein Verleger gesagt, gibt's das? Nicht, dass ich sein möchte, aber wie gibt's das? Und er hat gesagt, er weiß nicht, er kennt sie nicht aus. Und wenn immer du gefragt hast, wir kennen uns da gar nicht mehr aus. Und dann sagen sie noch alle, ja, das sind die Verkaufszahlen. Ich denke mir, was? Jetzt, ich sage jetzt einen Ortskrimi, sagen wir so, von einer Autorin, die, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Menschen kennen. Und der ist plötzlich Nummer 1 der Bestsellerliste im Taschenbuch. Die müssen doch alle lügen, das muss doch gekauft sein, denkst du dann plötzlich, ne? Ist das nicht? Das sind wirklich die Verkaufszahlen, aber es bezieht sich immer auf die Verkaufszahlen von einer Woche. Der Woche in dem Genre, sie am meisten verkauft. Und das kannst du steuern. Jetzt weiß ich ja, warum liebe Kolleginnen und Kollegen so unglaubliche Aktionen machen mit Vorbestellaktionen. Sagen, bestellt meine Bücher vor, sie werden dann geliefert. Ihr kriegt sie in der und der Woche signiert.
So ganz wichtig sein, immer die Vorbestellungen.
Was habt ihr? Ihr seid sehr überrollt. Die werden die schon merken, wenn ein Neues rauskommt, ob du das jetzt morgen hast oder in 2 Wochen. Ist doch wurscht. Nein, ist es nicht. Weil in dieser Woche oder in der nächsten Woche oder in einem knappen Zeitrahmen, je mehr da verkauft wird, desto höher bist du in den Bestsellerlisten. Und Bestsellerliste heißt zumindest noch, es hat eh an Bedeutung verloren, Aber heißt zumindest noch, dass du in einer Reihe von Buchhandlungen weiter vorn gelistet bist. Die Zeitungen drucken sie schon kaum mehr ab. Und Thalia macht die eigenen Bestsellerlisten. Mhm. Da ist sowieso mehr oder weniger alles zu bezahlen, muss man dazu sagen, dass du dort reinkommst, weil du musst richtig liegen, damit du von den Büchern viel verkaufst. Und dann geben sie dich aufgrund der Verkaufszahlen tatsächlich in die Bestsellerlisten. Also du kannst das steuern. Bis hin zu dem, es gibt in Deutschland das völlig gleiche System. Spiegel-Bestseller jede Woche. Und es gibt Unternehmen inzwischen, die garantieren dir, sie nehmen nicht jeden, muss man sagen, aber die garantieren dir, dass du einen Spiegel-Bestseller machst. Die organisieren okay, das. Spannend. Die richtige Woche, die richtigen Vorbestellungen, die richtigen Buchhandlungen, viele Gratis-Exemplare kriegen, damit sie einen ganzen Aufsteller extra mit ihren Büchern hinstellen, damit in dieser Woche dieses Buch ganz besonders gut geht. Und wenn sie merken, gegen Ende dieser Zählwoche, dass das nicht gelingt, dann kaufen sie Bücher auf. Und in gewissen Wochen reichen auch in Deutschland zum Beispiel 2000 Bücher. In Österreich sind es ein paar hundert Exemplare. Zur Not kaufst du die auf, gibst sie dann wieder, verkauft sie dem Verlag zurück, das sieht ja auch keiner mehr. Mehrwertsteuer bleibt dann und sagt, klar, geht ein bisschen was verloren, aber die kriegen ja auch ordentlich bezahlt. Und dann machst du einen Bestseller aus nichts. Und es ist nicht gelogen, es ist nicht geschummelt, es sind die Verkaufszahlen. Aber die kannst du steuern. Das finde ich zum Beispiel hochspannend.
Ja,
das
ist wirklich spannend, ja.
Wobei es natürlich was sehr brancheninternes ist. Ich glaube, die meisten Leserinnen und Leser interessiert das eh nur mittel. Mein Spiegel-Bestseller klingt immer super, aber seither lache ich sehr und eben mit einer Rede aus Deutschland, die dann gesagt hat, weißt, es interessiert bei uns auch keinen mehr. Es ist so inflationär. Du musst dann ja auch noch für die Pickerl zahlen, nicht, dass du natürlich draufkleben willst. Wenn du es vermarkten willst, zahlst du noch einmal übrigens. Und dann kannst du dir noch, wenn du einmal Spiegel-Bestseller-Autor, Autorin warst, kannst du dir das ja dann auch noch für alle anderen Bücher kaufen. Das heißt, wenn ich selbst jetzt von, was weiß ich, dem nächsten Buch Licht brennt, 500 Exemplare verkaufe und ich habe aber vorher von eben Alles Gute oder von Wer fastet, stirbt länger, war ich in der Spiegel-Bestseller-Liste, kann ich mir Spiegel-Bestseller-Listen, Spiegel-Bestseller-Autorin bestellen, das Pickerl, dafür zahlen. Und das kann ich auf jedes Buch kleben, auf jedes, wenn ich dafür zahle. Ja. Ja, und dann denkst du halt, ach Gott, ich bin jetzt erleichtert, weil man denkt einfach, das ist ja sozusagen, habe ich das erstens endlich mal durchschaut und zweitens hat es mit der Qualität der Bücher noch weniger zu tun. Bestenlisten haben mehr damit zu tun, aber halt auch mit dem persönlichen Geschmack von Jurys. Da haben wenigstens dann Bücher eine Chance, die sonst eben gerade bei den Bestsellerlisten ganz wenig Chancen haben, weil oft die Marktmacht nicht so groß ist. Mhm. Also insofern, ich finde, man sollte sich lieber auf die Empfehlungen von Leuten verlassen, wo man das Gefühl hat, man hat einen ähnlichen Geschmack und die sind gescheit und die lesen viel. Und das gibt es inzwischen bekanntlich, Podcast, unser Podcast.
Ja, da, ganz viele
aber auch sonst Blogger wirklich, auch so, also ja, Leute, die das richtig gut machen. Ja. Andere werden natürlich dafür bezahlt. Also es gibt auch Buch-Influencerinnen, je nachdem, was sie gezahlt kriegen,
ja,
sagen sie, ah, dieses Buch musst du lesen und sag's auch allen deinen Freundinnen. Ich war irgendwie so verblüfft und dann so glücklich und was weiß ich. Und es gibt natürlich auch genug, die das dann, ja, mein Gott, unsere Welt. Am besten Buchhändler und Buchhändlerinnen fragen.
Ja.
Das ist es.
Da kommen wirklich immer gute Tipps und eben auch Bücher, die man vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte.
Ja, und das ist das versuche ich schon auch mit dem neuen Buch zu vermitteln. Menschen, die gerne lesen, haben auch in unserer Welt mit KI und allem die besten Chancen, gute Bücher zu lesen, indem sie es eben wirklich analog machen und zu ihrer Buchhandlung gehen. Natürlich auch dort bestellen, wenn du keine Zeit hast. Klar, geht ja alles, aber es ist nicht so, dass alles fürchterlich ist, sondern wir müssen nur wissen, wo und haben mehr Auswahl und sollten uns fürs Richtige entscheiden.
Wer fastet, stirbt länger, hast du mitgebracht auch und ich freue mich jetzt auch da auf eine kurze Kostprobe. Passend zum Buch, zum Thema.
Ja, absolut. Also ich habe ja auch zwei Geschichten in Sardinien und die eine spielt so in den Bergen und ja, mit der Langlebigkeit hat sie zu tun und damit, dass man daraus auch verschiedenste Geschäftsmodelle machen kann. Aber ja,
einfach der Anfang
aus der Geschichte Gegen alles ein Kraut. Auf 100 Jahre. Acent annos. Matteo erhebt das feingeschliffene Glas. Kristall in den sardischen Bergen. Aber seine Gäste sind nur das Beste gewohnt. Er sieht in sorgfältig gepflegte, sorgsam renovierte Gesichter. Mr. Brown, der sicher ganz anders heißt, schätzt auf über 70. Im Alltagstrubel könnte er für 50 durchgehen. In seinem Geschäftsumfeld, Matteo tippt auf Silicon Valley, würde man ihm kaum mehr als 60 geben. Dort kennt man sich aus mit Menschen, die es sich leisten können, nicht nur aus ihrem Business, sondern auch aus sich selbst das Optimum rauszuholen. Die Granden der Tech-Branche investieren Milliarden in die Idee, länger zu leben. Am besten ewig. Was fehlt, wenn man schon alles hat? Es länger zu haben. Glücklich zu sein? So weit treiben sie es nicht. Fit, wendig, wie jung, wenn schon nicht mehr wirklich jung. Wer alles hat, wird auf seinen Körper zurückgeworfen. Von Eigenblutkonserven über genetische Scheren bis hin zu Eis- und Hitzestollen. Man mutet sich das Äußerste zu, um den Zumutungen des Alterns, so gut es geht, zu entkommen. Hier haben sie Glück. Sie haben Myrte in ihren Kristallgläsern. Nur einer hat sich für alkoholfreien Myrtensaft entschieden. Die anderen sind bereit zu glauben, dass Menschen auf Sardinien auch deswegen 100 Jahre oder mehr werden, weil sie diesen besonderen Likör trinken. Cécile hat viel übrig für eleganten Betrug. Was für ein Gesicht. Geformt, fast schon gemeißelt, ein Kunstwerk. Keine Spur von Botox-Lippen aller Preisboxer, keine nach oben gezerrten Augen. Nur wer ihren Haaransatz sehen darf, weiß, wo die feinen Nähte laufen. Matthias Gentleman, er will gar nicht wissen, wann sie biologisch jung war. Sie ist es jetzt. Und wenn es um Sex geht, so helfen duftende Cremes mit Jasmin und Berganemonen. Man kümmert es, dass sie trotzdem hauptsächlich aus der guten alten Vaseline bestehen. Trotzdem würde Paolo, der Physiotherapeut, wohl doch Sonja vorziehen, wenn es um die Übungen zur physikalischen Tiefenentspannung geht. Sie ist, Matteo lächelt, die ist tatsächlich noch jung, zumindest in Relation. Sie möchte Abstand, sich selbst finden. Weit weg von ihrem üblichen Luxusleben sind sie alle. Durchschnittsmenschen mit Durchschnittssorgen mag das absurd erscheinen, aber so sind sie auch weg von Beziehungen, Bindungen und anderen persönlichen Fesseln. Das ist eine der Grundbedingungen für die Aufnahme. Man muss allein kommen. Die andere ergibt sich aus dem Tagessatz von 5.000 Euro. Elite. Genauer, Geldelite. Die dritte? Verschwiegenheit. Wird sie gebrochen, ist es ihm auch recht. Jeder kann Publicity brauchen, auch ihre Isula, hoch oben in den Bergen, inmitten der Blue Zone, der ersten der berühmten 5 Gegenden der Welt, wo Menschen ganz besonders lange leben.
Vielen Dank. Ja, ich habe nach diesem Gespräch nicht nur Hunger, sondern auch Lust auf Sardinienurlaub bekommen. Wann reist du wieder ab?
Netterweise übermorgen.
Oh. Fein, dann wird dich dieser Podcast in oder auf Sardinien erreichen.
Ich glaube, ja, ich glaube, da werde ich. Aber das ist ja auch das Schöne, dass wir ein bisschen zusammengewachsen sind. Das werden wir gleich anhören.
Ja, fein. Ich freue mich schon. Nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und noch einen schönen, wenn auch kurzen Aufenthalt hier in Graz.
Ich liebe Dankeschön. Graz, danke.
Oktopus habe ich im Urlaub dann übrigens tatsächlich mal wieder gekostet. Damit er mir aber auch wirklich schmeckt, muss ihn wohl Eva Rossmann persönlich zubereiten. Ich freue mich schon auf Licht brennt, erscheint schon bald Ende August im Folio Verlag. Danke an dieser Stelle allen wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns auch wieder. Noch einen schönen Lesesommer. Bis dann.